Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held. Und heute gab es einen Sonderauftrag hier in der Folge an mich. Und zwar geht die Anmoderation auf meine Seite. Ungewöhnlich. Aber
weil du meine nicht mochtest.
Vielleicht. Aber dazu nehme ich nicht Stellung, sondern weil ich ein kleiner Drecksack bin, starte ich mit unserem Lieblingsverein. Weil es ist das erste Mal seit Monaten, dass ich hier grinsend in unsere Aufnahmesession reingekommen bin und du nicht. Und ich möchte einfach einmal sagen, dass Gladbach an diesem Spieltag ein Bundesligaspiel gewonnen hat. Punkt. Monate habe ich darauf gewartet, dass ich das mal wieder sagen kann. Und dein Team nicht. Haha.
Ja, ist doch schön. Also nach diesem Downer fühle ich mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit der Folge. Nee, also ich habe das Ergebnis quasi live gesehen während des Spiels bei euch. Und ich dachte mir, das gibt's ja nicht. Also ich dachte, da muss ich Google vertan haben. Also ab und zu kommt es ja vor, dass auch so hoch entwickelte Rechenmaschinen noch einen Fehler machen. Aber nee, 4-0 am Ende. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber irgendwie haben die 4 Tore geschossen und der Gegner halt keins.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Ich habe am nächsten Tag ganz schnell nochmal Kicker geöffnet, ob das wirklich das richtige Ergebnis war oder ob es ein Traum war. Aber es ist passiert. Es ist passiert und wir sind nicht mehr Letzter. Und hat mit der Premier League überhaupt nichts zu tun, hat wahrscheinlich keinen interessiert, ja. Musstet ihr aber trotzdem durch, weil es mir wichtig ist. Und wir haben aber natürlich auch ganz viel Premier League im Angebot. Und um es richtig, richtig unangenehm für dich zu machen in diesem Einstieg, starten wir auch mit deinem Lieblingsverein, wo ich schon gespoilert habe, dass es nicht so gut lief. Deshalb nehmen wir die gesamte positive Energie von mir und versuchen, ein wenig davon rüberzukriegen zu dir. Kriegst du es trotzdem hin, über dieses Spiel zu sprechen oder sitzt der Stachel noch zu tief?
Ja, Leute, wie immer auf jeden Fall der Hinweis, springt gerne bei Spotify dahin, wo ihr am liebsten anfangen wollt. Bei den Zeitmarken geht das nämlich. Ihr könnt uns wie immer bei YouTube auch mit Bild verfolgen. Bei Spotify jetzt erstmal nicht mehr, aber bei YouTube gibt es uns nach wie vor mit Bild. Also da könnt ihr uns auch beim Podcasten zuschauen. Radio England Podcast sucht ihr einfach bei YouTube. Ansonsten alles wie gehabt für euch. Und ja, der Stachel sitzt ziemlich tief. Ich war lange nicht mehr so angefressen beim Fußball wie an diesem Spieltag, weil ich musste eben dieses Spiel zwischen Liverpool und Aston Villa verfolgen. Und ich kann mal kurz mit einer Anekdote hier reinstarten. Ich habe mir die Aufstellungen angeschaut, eine Stunde vor Spielbeginn. Also ich bin wirklich so ein Psycho. Ich warte wirklich um eine Minute vor und dann voll und dann refreshe ich die Instagram-Seite und dann gucke ich nach der Aufstellung. Weil ich habe meistens da schon so im Gefühl, ob der Tag was wird oder ob es nichts wird. Und Robin, ich wusste da schon, dass es nichts wird und ich habe mir einfach an den Kopf gefasst.
Kann ich verstehen. Dann lass mich kurz die Liverpool-Seite übernehmen. Da dachte ich mir nämlich auch, das sieht gut aus. Also es passte zu deinem Bauchgefühl, dass es eher gegen Villa geht. Denn Liverpool setzt viel auf Altbewährtes. Nur ein einziger Sommerneuzugang in der Startelf. Und das ist der eine, der funktioniert, Ekitike. Ansonsten alles, die eingespielte Liverpool-Truppe, ganz, ganz wichtig. Gravenberch kommt zurück nach Verletzung, das erste Mal wieder in der Startelf. Extrem wichtig für das Gleichgewicht. Ansonsten haben wir Gakpo, Szoboszlai, Salah, McAllister. Und hinten eben auf den Außenverteidigerpositionen, Thema, was sehr oft diskutiert wird und auch wahrscheinlich weiterhin passieren wird. Robertson und Connor Bradley haben da das Vertrauen bekommen. Ansonsten keine Überraschung, aber eben wirklich dieses Back to the Roots, nur ein Sommerneuzugang.
Ja, ich glaube, wie wir es auch eigentlich hier gefordert hatten, die letzten Wochen. Liverpool, muss man dazu sagen, hatte jetzt ja die letzten 4 Premier League-Spiele allesamt verloren gehabt und unter der Woche noch im League Cup rausgeflogen, natürlich gegen Oliver Glasner und Crystal Palace. Jetzt zum dritten Mal in dieser Saison schon verloren gegen Crystal Palace, also der absolute Angstgegner. Aber Arne Slot hatte da auch wirklich eine Kindermannschaft aufgestellt und musste sich da auch einiges anhören von Liverpool-Fans, die gesagt haben, warum schmeißt er jetzt diesen Wettbewerb hier weg? Alle saßen auf der Bank und er hatte da quasi nicht mal eine konkurrenzfähige Elf aufgestellt im Ligapokal gegen Palace. Und somit war für mich da auch schon klar, Slot geht 100% in das Spiel rein gegen Villa. Da will er seine beste Elf auf dem Platz sehen. Er will keine Verletzungen mehr hier im Ligapokal riskieren. Und deswegen war das die Elf, die ich im Moment auch die stärkste finde, eben ohne zum Beispiel einen Kerkesh, ohne diese ganzen Neuerungen im offensiven Mittelfeld, sondern einfach back to the basics, wie du es gesagt hast. Auf Villa-Seite ist es leider so, dass sich Emiliano Buendia letzte Woche verletzt hat und eben nicht mehr wie noch gegen City auf links starten konnte, da eine überragende erste Hälfte gespielt. Und dann macht es Emery eben leider so häufig, dass er dann John McGinn mit seinem starken linken Fuß auf links stellt, was absolut nicht geht. John McGinn ist absolut kein linker Flügelspieler, das sage ich immer wieder. Und Guessant ist für mich auch kein rechter Flügelspieler, der dann eben in der Abwesenheit von McGinn auf rechts rückt. Und deswegen war das schon klar für mich mit der Flügelzange hier, das wird absolut nichts werden.
Ja, hartes Fazit, aber ich kann es nachvollziehen. Sollte sich dann auch im Spielverlauf bestätigen. Lass uns das wirklich nur ganz kurz machen. Da möchte ich nicht unnötig tief in der Wunde buhlen. Es ging erst richtig gut los für Villa, weil Rodgers in eine sehr gute Abschlussposition kommt, trifft dann den Pfosten, müsste nach 2-3 Minuten gewesen sein. Und du hast wirklich ab diesem Moment gemerkt, da ist Verunsicherung da. Wirklich das gesamte Anfield hat einmal für 30 Sekunden alle die Klappe gehalten, weil alle dachten, nein, wir können das jetzt nicht noch wieder machen. Wir haben unter der Woche mit C11 gespielt, haben den Pokal aufgegeben für dieses Spiel. Und dann gehen wir ins Stadion, singen die heiß und alle müssen eigentlich mit Vollspannung da sein. Noch 2 Minuten hat Rodgers so eine Chance. Das war wirklich, wirklich ein Schlag. Aber Liverpool kommt zurück und danach war es eine richtig gute Partie von ihnen. Sie hatten dann einige Chancen und am Ende ist es noch in der ersten Halbzeit Mo Salah, der auch mal wieder treffen darf, dem vorausgehenden wirklich schwerer Patzer von Ebi Martinez, der einen Pass hinten raus einfach nicht zum Innenverteidiger, sondern eben zu Salah spielt, der dann nur noch ins leere Tor einschieben muss. Und zweite Halbzeit ist es Gravenberg, der eben zurückkommt nach Verletzung und direkt trifft mit seinen großen langen Schritten, wie er es immer tut, läuft auf die Abwehr zu, schießt, abgefälscht, Tor 2-0. Und so endet das Spiel. Und die Kurzfassung ist, es war ein verdienter, überzeugender Sieg von Liverpool, wie wir ihn sehr, sehr selten in dieser Situation, in dieser Saison gesehen haben.
Ja, ich glaube, man sieht es. Ich habe wirklich physische Schmerzen, wenn ich mir nochmal diese Zusammenfassung von dir jetzt anhören muss. Es geht einfach überhaupt nicht fit, weil Aston Villa aus einer so guten Phase kam die letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie Emery das umgedreht hat. Nach diesen ersten 4-5 sieglosen Spielen hat er sie einfach komplett wieder umgedreht und sie zu dem Inform-Team der Liga gemacht, hast du mir noch vor der Folge gesagt, ne? Und jetzt gehen sie einfach in dieses Spiel rein, starten noch ganz gut und dann ergeben sie sich für mich. Also so Mitte der ersten Hälfte war da nichts mehr. Liverpool nur noch im Vorwärtsgang, Villa kommt gar nicht mehr hinten raus und man fragt sich einfach, wie das geht. Und ne, wenn ich schon in dieser schwierigen Situation bin, aber steht noch 0-0 kurz vor der Pause, dann weiß ich doch als schlauer Welttorwart, als Weltmeister wie Martinez, jetzt mache ich hier keinen Unsinn mehr. Ne? Und vor allem, wir wissen ja eh, wie verwundbar Liverpool bei langen Bällen ist. Die Statistik haben immer wieder genannt, Liverpool hat die meisten langen Bälle gegen sich gespielt bekommen in dieser Saison von allen Vereinen. Villa hat's gegenteilig gemacht. Villa hat versucht, jeden Ball flach hinten rauszuspielen, wie Emery es halt immer so macht. Und das fällt ihnen hier eben auf die Füße, weil Martinez diesen verheerenden Fehlpass spielt. Und das war der Anfang vom Ende, danach das 2-0 abgefälscht. Ich glaube, den hätte Martinez auch noch gehabt. Und offensiv ging auch sehr wenig, bis halt dann die Wechsel kamen. Ne? Also dann gingen halt McGinn und Guessant, es kamen Malen und Sancho und es wurde halt direkt viel besser, aber dann war das Spiel auch schon gelaufen.
Ja, passende Analyse. Leider war der Fehlpass von Martinez nicht der erste Fehler. Also es war immer wieder, dass im Spielaufbau von Villa wirklich Bälle verloren gehen und große Chancen für Liverpool entstehen. Du sagst, es ist einfache Lösung wäre gewesen, wir schlagen den Ball lang. Sie haben sich dafür entschieden, das weiter mutig zu machen und wurden dann bestraft. Ein paar Zahlen noch. Villa hat in den ersten 10 Spielen dieser Saison 9 Tore gemacht. Ich glaube, wo da der Schuh drückt, ist dann sehr schnell zu erkennen. Auf der anderen Seite haben wir 1-2 Auszeichnungen. Und es ist, wie fast immer, wenn es um Liverpool geht, Mo Salah, der hat ein sehr besonderes Tor geschossen. Denn es war seine 276. Torbeteiligung für Liverpool. Und in der gesamten Premier League-Geschichte ist das die höchste Zahl, die ein Spieler bei einem einzigen Verein auf die Platte bekommen hat, geteilt mit Wayne Rooney. Also er braucht noch ein Assist oder ein Tor, um da vorbeizuziehen, aber er ist jetzt schon geteilter Erster. Das ist ein Meilenstein, der mal wieder dazukommt in seine sehr, sehr geschmückte Galerie.
Ja, Wahnsinn. Also ne, vor allem vor dem Hintergrund, dass er halt jetzt die Saison sehr, sehr schwierig in Fahrt kommt und man den Spieler nicht mehr wiedererkennt eigentlich. Man darf nie vergessen, was das für ein überragender Fußballer ist, einer der besten Premier League-Spieler der Geschichte, was der letzte Saison gemacht hat. Da hatte der ja irgendwie über 40 Torbeteiligungen. Ne? Also man darf auch nie vergessen, Mo Salah hat Liverpool fast alleine zum Titel letzte Saison getragen. Und dann darf ein Spieler sicherlich auch mal ein bisschen in der Form abfallen. Jetzt dieser krasse Abfall ist bei einem Spieler von seiner Qualität halt schon bemerkenswert. Aber hier trifft er auch und ne, Martinez schenkt ihm quasi dieses Tor, aber er macht ihn trotzdem rein. Ja, deswegen auf jeden Fall hochachtungsvoll vor Mo Salah.
Als kleines Zeichen noch, wie ernst die Lage auch bei Liverpool wahrgenommen wurde, ist für mich die Fanreaktion. Ich habe es schon angesprochen nach diesem Pfostentreffer, wo du es wirklich gemerkt hast im Stadion. Und dann im Verlaufe der Partie, gerade wo es besser lief, ging dreimal die Sprechchöre für Arne Slot rum. Das Lied, was ja. Jürgen Klopp damals eingeführt hat, angestimmt hat. Und das für mich schon ein Zeichen, dass sie auch einfach es für nötig hielten, dem Trainer das Vertrauen auszusprechen. Dass es überhaupt so weit kommt, ist schon irre an Spieltag 10 für den amtierenden Meister. Also auf Plattdeutsch, die Kacke war am Dampfen und ist es wahrscheinlich immer noch. Aber dieser Sieg war unglaublich wichtig. Nicht nur wegen den drei Punkten, sondern auch wegen der Art und Weise, weil das war endlich mal wieder aus Liverpool-Sicht ein verdienter, souveräner Sieg, wo sie nicht durchgeschwommen sind, nicht 8 Großchancen gegen sich hatten, sondern das war kontrolliert, das war gut. Und ja, das Publikum hat es honoriert und Arne Slot immer wieder explizit angesprochen.
Ja, wir sprechen viel über die Reds diese Saison. Deswegen müssen wir jetzt nicht nochmal das ganze Thema hier aufmachen. Wir können einfach sagen, dass Arne Slot hier wirklich back to the basics gegangen ist. Er hat das gemacht, was wir immer wieder gefordert haben. Er hat sich für eine klare Aufstellung entschieden mit Robertson, der da ganz sicher im Moment einfach die bessere Wahl ist. Ansonsten halt defensiv standen sie, finde ich, ganz gut. Villa kam nachher noch hinzu, ein paar Chancen, aber wie gesagt, da war die Crew für mich schon auf dem Eis. Und ansonsten halt ne, Rakpo, Szoboszlai, Salah, Ekitike, so müssen sie offensiv spielen. Da ist im Moment leider kein Platz für Florian Wirtz, aber sie müssen die Spiele gewinnen. Und ich denke, so in dieser Aufstellung ist es für sie die beste Wahl. Auf der anderen Seite, Villa hat halt die letzten beiden Spiele schon gewonnen gehabt, die sie eigentlich nicht hätten gewinnen müssen im Vorhinein, also gegen Tottenham und gegen City. Jetzt konnten sie sich, glaube ich, hier diesen Patzer erlauben. Ansonsten war ich trotzdem von ihnen auch sehr enttäuscht.
Kann ich gut verstehen. Ich möchte dich gar nicht länger quälen. Von mir aus können wir weiter springen, außer du hast noch einen abschließenden Gedanken. Dann machen wir das und gehen weiter zu den Wolves. Das mal hier als kurze Eilmeldung eingeschoben, ist heute rausgekommen. Es gibt eine Trainerentscheidung. Es kann gut sein, dass ihr in dieser Saison noch kein Wolves-Spiel gesehen habt.
Und schämt euch.
Lasst mich euch verraten, ihr habt nichts verpasst, aber rein gar nichts. Und sie haben jetzt Konsequenzen gezogen und den Trainer rausgeschmissen. Vitor Pereira hat insgesamt 38 Spiele lang die Mannschaft betreut, hatte da einen Punkteschnitt von 1,24. Das ist ziemlich schlecht, aber vor allem wegen dieser Saison. Die letzte Spielzeit war gar nicht so verkehrt. Diese Saison aber 10 Spiele, 2 Punkte, letzter Tabellenplatz. Also wirklich einfach nur logisch, dass man ihn rausschmeißt. Ja. Das Ganze, was das ein bisschen ironisch und von außen betrachtet witzig macht, ist, dass vor 6 Wochen noch sein Vertrag verlängert wurde. Also jetzt dieses Timing schon trotzdem bemerkenswert.
Ja, auf jeden Fall. Pereira, als er für mich kam, oder als er kam, war das für mich eine gute Entscheidung, weil du hast wirklich damals ja gemerkt, er hat sie ja vom Abstieg weggeführt und er hat eine neue Luft reingebracht, er hat einen neuen Schwung reingebracht, sehr emotionaler Trainer, hat für mich immer an der Seitenlinie einen guten Eindruck gemacht, du hast gemerkt, die Spieler reagieren auf ihn, jetzt in der neuen Saison hat es aber überhaupt nicht mehr funktioniert und da haben sie dann, glaube ich, nochmal versucht, ihm mit dem neuen Vertrag so einen Vertrauensvorschuss zu geben, auch als Zeichen in die Kabine herein, wir glauben an den Trainer, versucht gar nicht gegen den zu spielen. Aber am Ende, glaube ich, war da jetzt wirklich Hopfen und Malz verloren. Trainerkandidaten, die ich da jetzt lese, sind zum Beispiel Gary O'Neill, der ja unter anderem auch schon selbst bei den Wolves Trainer gewesen, ja auch schon bei Bournemouth. Rob Edwards von Luton habe ich auch schon mit ihnen in Verbindung gebracht, gesehen. Das wären jetzt mal so zwei, die ich hier lese. Was brauchen die Wolves jetzt? Also ich glaube, da läuft fußballerisch in dieser Saison wirklich nichts zusammen.
Ja, Punkte und Stabilität. Also wenn du 2 Punkte holst in 10 Spielen, sie sind jetzt schon 8 Punkte entfernt vom rettenden Ufer von Platz 17, wo Burnley im Moment steht. Das ist jetzt ein Berg, wo sie hoch müssen. Sie haben nicht super viel Qualität. Sie haben Kunja, Ait Nouri über die letzte Zeit verloren. Da ist einfach Qualität weggegangen. Aktuell keinerlei Spielidee, wenig Spitzenqualität, keine Taktik. Der Trainer ist weg. Du musst jetzt irgendwie diese Mannschaft stabilisieren und wahrscheinlich, wie es im Trend liegt, in der gesamten Liga über Kampf, physisch und Standards irgendwie Punkte sammeln. Du musst irgendwie in der Saison ankommen. Die haben noch kein Spiel gewonnen. Das musst du irgendwie in den Griff kriegen. Und ich glaube, hier einen sehr prinzipientreuen Trainer, der einfach defensiv gut steht, auf Füße setzt, ist so das Klischee, wenn du unten drin bist. Aber ich glaube, das ist das, was den Wolves jetzt gut zu Gesicht stehen würde. Trotzdem ein kleiner Schmunzler. Ich glaube, in den Top-Kommentaren wurde Postecoglou gefordert, der natürlich genau das Gegenteil wäre. Also wer weiß, ich bin echt gespannt, wen sie verpflichten können.
Ich glaube, Ainge muss zurückkommen. Ich glaube, die Liga hat einen neuen Stuhl frei und Ainge setzt sich, glaube ich, sowieso drauf. Also er wird eine Mission haben, der wird irgendwann jeden Club trainieren wollen auf der Insel, den es gibt. Und wir sind sehr gespannt. Also die Wolves ist immer ein sehr heißer Stuhl, der Trainerposten. Aber jetzt wollen wir nicht zu viel Zeit damit nicht verquatschen. Weil, Robin, wir haben, glaube ich, noch einige sehr spannende Partien hier vor uns heute. Und wir gehen zum nächsten und nominell vielleicht sogar zum besten Spiel, zumindest auf dem Papier im Vorhinein, weil wir springen zum Duell zwischen Manchester City und Bournemouth. Und Bournemouth, seines Zeichens, war ja vor dem Spieltag Zweiter. Also ein echtes Topspiel hier. Natürlich hat Man City die Ligaspitze noch nicht abgeschrieben. Arsenal müssen wir schauen, wie stabil sie bleiben. Sie kommen nachher bei uns auch noch in der Folge dran. Aber wir bleiben erstmal bei diesem Spiel, weil es halt echt ein Spiel war von City gegen das Team der Saison oder zumindest mit Sunderland eins der Teams der Saison.
Du hast gesagt, Liverpool ist die Mannschaft, gegen die die meisten langen Bälle gespielt werden. Ja. Weißt du, wer auf Platz 2 steht?
City.
Bournemouth. Es ist Bournemouth. Deswegen
gegen
ist
sie?
Ja, weil die extrem hoch pressen, sehr aktiv spielen und viele wollten sich dem einfach entziehen, zumindest phasenweise. Und deshalb werden die 2 meisten langen Bälle gegen Bournemouth gespielt.
Klappt auch nicht einfach so gut.
Auch einfach ein Kompliment für ihre Spielweise. Und deshalb wurde vor dem Spiel auch gesagt, dass das so ein bisschen Revival von Pep gegen Klopp ist, weil dieser sehr aktive Heavy-Metal-Fußball im Moment am ehesten noch wahrscheinlich bei Bournemouth zu sehen ist. Mhm. Und Pep halt auf der anderen Seite steht. Deswegen fand ich es einfach ganz spannend. Und Bournemouth war Vierter vor diesem Spieltag. Also bei denen läuft es eben richtig gut. Also sogar Zweiter nach dem letzten Spieltag, richtig?
Ja, Bournemouth, ja.
Zweiter nach dem letzten und jetzt Vierter. Deshalb, da bin ich kurz durcheinander gekommen.
Ja.
Und jetzt eben gegen City, wo sie ja fast tabellenmäßig Favorit waren. Natürlich sehr viel Qualität auf der anderen Seite. Einen Haaland spielt, Foden, Bernardo Silva und Cherki ist zurück in der Startelf. Das ist ganz spannend. Und wenn du dir dann eben die Bournemouth-Offensive anguckst, ist da viel formstärker, aber natürlich nicht dieselbe Qualität in der Spitze. Sie gehen wieder mit dem vorstarken Kroupi auf der 9 ins Spiel. Tavernier spielt, Brooks spielt, Semenyo. Das ist gut, aber es ist eben eingespielt und taktisch gut und nicht das Überragende, was wir auf der anderen Seite sehen.
Im Moment kommt sogar Evan Nilsson bei ihnen nicht rein. Also Kroupi hält da den Vorzug. Aber auch verständlich bei der Form, die der Junge im Moment einfach hat. Ja, am Ende war es halt ein wirklich cooles Spiel. Sehr schnell, beide Mannschaften wollten Fußball spielen. Auch sehr schnell hier 3 Tore gesehen. Das erste schießt Erling Haaland. Natürlich Erling Haaland, Robin. Der Mann hat einfach einen überragenden Lauf. Wir kommen noch gleich zu ihm. Ich mache kurz mal die ersten 3 Tore hier fertig. Tyler Adams macht das 1:1. Nach einer Flanke kommt er rein mit dem Tor. Donnarumma sah da nicht gut aus. Reklamierte auf V-Spiel, aber für mich muss er da stärker sein. Und dann staubt Tyler Adams ab. Und dann Haaland mit dem 2. Tor aber hinten drauf direkt für ihn in der 33. Also führen sie nach 33 Minuten mit 2:1 wieder. Doppelpack von Erling Haaland. Ich glaube, der 5. Doppelpack in 10 Spielen jetzt in dieser Saison. Absolute Fabelstatistik. Und auch ne, die beiden Tore, wie er die wieder macht, einfach super. Also bei dem einen Tor, Da umrundet er den Torwart und bleibt da dann eiskalt. Das andere Tor macht er nach einem sehr langen Lauf von der Mittellinie mit einem guten Abschluss. Cherki bedient ihn hier auch wirklich mustergültig. Cherki im Doppelpass mit ihm oder im Zusammenspiel wirklich überragend funktioniert hier. Ich würde sagen, viel Licht und ein phänomenaler Erling Haaland. Ich glaube, ohne den wären sie irgendwo im Mittelfeld. Aber weil sie eben dieses absolute Biest vorne haben, guck mal in seinen Gesichtsausdruck. Das kannst du aus ein paar Kamerasperspektiven machen. Der Mann ist besessen. Wenn der dieses Tor vor sich sieht, der rennt wie ein Wahnsinniger und trifft gerade einfach alles.
100%. Und mittlerweile hat Pep eben auch das System sehr auf ihn zugeschnitten. Das finde ich schon. Er ist nicht mehr dieser Spieler, der nur noch in der Box wartet. City macht ihr Tiki-Taka-Ding und dann versuchst du irgendwie, dass er mit dem Kopf oder Fuß drankommt. Das waren beides Tore, wo er viel Platz hat hinter der Kette, wo erst mit einem Kopfball von Cherki er durchgescheckt wird beim 1:0 und das zweite ist dann eben richtig guter Steckpass. Das ist eben, weil du ihn laufen lassen kannst. Du spielst viel mehr mit langen Bällen, viel direkter. Du möchtest ihn viel schneller in die Spur bekommen, auch ins Laufen bekommen und das zahlt sich komplett aus. Er hat jetzt 13 Saisontore in 10 Spielen. Das ist absurd, vor allem wenn man bedenkt, dass City eigentlich keinen richtig guten Saisonstart hatte. Der zweite in der ligaweiten Torschützenstatistik steht bei 6 Toren. Er hat 13. Das ist absurd. Der hat mehr als doppelt so viele wie der Zweitplatzierte. Er ist wirklich in der eigenen Liga, ist der bestbezahlte Spieler in der Liga und aktuell sieht man warum. Nur zur Vollständigkeit, O'Reilly macht dann hinten raus noch das 3:1 und am Ende muss man sagen, dass die Qualität von City einfach zu groß war. Bournemouth hat hier nicht wirklich einen Fuß in die Tür bekommen und verliert am Ende verdient auswärts bei City.
Ja, O'Reilly bekommt gerade auch viel Spielzeit und hier auch erfolgreich. Deswegen hat das, glaube ich, auch ziemlich gerechtfertigt. Bournemouth immer wieder auch mit guten Chancen. Also am Ende gewinnt City durchaus verdient, würde ich sagen. Aber trotzdem Bournemouth hier auch echt nicht chancenlos bei dem 1:3. Du hast es schon gesagt, Haaland jetzt mit 13 Toren nach 10 Spielen. Nur 2 Spieler in der Premier League-Geschichte haben das vor ihm zu diesem Zeitpunkt geschafft, also 13 Tore. Das waren Les Ferdinand 1995, 96 und Haaland selbst 22, 23. Er ist kurz vor der 100-Tore-Marke in der Premier League. Noch 2 Treffer fehlen ihm dazu. Also irgendwie ein Spiel oder eine Halbzeit wahrscheinlich bei ihm. Ja, macht ja auch den Roboterjubel nach einem Tor, weil er halt einfach trifft wie eine Maschine. Das ist schon gut von City, ne? Das war jetzt ihr 9. Heimsieg in den letzten 10 Premier League-Heimspielen. Also seit April das stärkste Heimteam in der gesamten Liga. Ich würde sagen, ihre Heimform ist es nicht, ne?
Nee, das ist überhaupt nicht das Problem. Auswärts sind einfach zu viele Punkte liegen gelassen worden. Sie stehen jetzt nach 10 Spielen bei 19 Punkte, also 1,9 Punkteschnitt. Das ist gut, aber sind wir ehrlich, das reicht eben nicht, um Meister zu werden. Also sie müssen schon nochmal deutlich hochfahren, wenn sie das über eine ganze Saison zum Titelgewinn bringen wollen. Aktuell ist sehr viel Haaland und wenig Team. Da sind nicht viele Leute, die nachrücken. Ein Cherki jetzt auch viel verletzt gewesen, sah jetzt gut aus. Aber bisher fehlt natürlich auch komplett die Konstanz in der Saison. Wir haben den Phil Foden, der hier, cool für ihn, sein 200. Premier League-Spiel macht. Ja, schöne Marke, aber er ist nicht in Form. Also auch er rennt wirklich seit langem dem hinterher, was er dem Team mal geben konnte. Ein Doku ist mal Licht, mal Schatten. Bernardo Silva ist für mich so ein bisschen eigentlich schon über seinem Leistungszenit. Ich finde, er sieht nicht mehr so spritzig aus, nicht mehr so gut. Ja. Spielt da so eine sehr mobile 8, wo er überall und nirgendwo ist. Er bringt halt nicht viel Körper mit. Also insgesamt, ich finde, das Team ist einfach in der Spitze bis auf Haaland im Moment nicht da. Also das ist einfach nicht das City, was wir gewohnt sind aus den letzten 3-4 Jahren. Und auch wenn sie hier mal ein Spiel souverän in Anführungsstrichen gewinnen, ist es für mich nicht die Dominanz, die sie zeitweise hatten. Das ist für mich kein richtiges Spitzenteam im Moment.
Was ihnen vielleicht doch noch weiterhelfen könnte im Titelkampf, Rodri ist zurück. Rodri macht hier sein viel erhofftes Comeback, wird hier eingewechselt. Und ich glaube, dass einfach immer noch, auch wenn Rodri nicht mehr so Weltklasse ist wie noch vor 2-3 Jahren, er ist für das Team immer noch wahnsinnig wichtig, weil in seiner Abwesenheit suchen sie einfach diesen Lenker. Also sie haben hinten dann einen Ruben Dias drin, der das defensiv, finde ich, nach wie vor überragend macht, aber der halt nach vorne nicht viel beitragen kann. Und da ist halt Rodri wirklich das Gehirn ihrer Mannschaft. Bernardo Silva kommt in die Jahre, er versucht es wirklich an sich zu reißen, nimmt da viel Verantwortung auch auf sich, aber sie brauchen Rodri nach wie vor und jetzt kommt er zurück. Und wenn sie nochmal einen Angriff starten, dann mit einem fitten Rodri und mit einem überragenden Erling Haaland. Und ja, Robin, ich würde sagen, damit gehen wir auch schon zu ihrem heißesten Kandidaten im Titelrennen. Und das ist der FC Arsenal. Die hatten hier ein Auswärtsspiel und auch kein so einfaches, nämlich gegen das dann doch ziemlich gut auftretende Burnley. Und am Ende waren das ihre alten Tugenden, die sie da wieder nicht haben patzen lassen. Und sie marschieren weiter unaufhaltsam, scheinbar unaufhaltsam.
Ja, jetzt trifft auch noch Gyökeres. Auch das gute Nachricht für die Gunners. Nach 5 torlosen Spielen knipst auch er wieder, schon nach einer Viertelstunde. Ja, es war wieder ein Standard, aber schwamm drüber. Wichtig, dass der Schirmer Scorer sammelt. Dann haben wir Declan Rice, der nach einer wirklich schönen Kombination, nach einem schnellen Konter das 2:0 nachsetzt in Minute 35. Und dann ist es eben Arsenal und das bedeutet, die bringen so Spiele über die Zeit. Und aktuell, wir sagen es Woche für Woche, machen sie ihre Hausaufgaben und wirken halt extrem fehlerlos, super konstant. 10 Spiele, 25 Punkte. Nach diesem Musterstart von Liverpool sind die mal sowas von wegmarschiert. Das ist wirklich beeindruckend. Und auch wenn Burnley jetzt ein vermeintlich kleiner Name ist, ist eben die Art und Weise, wie sie so ein Spiel auswärts früh nach 35 Minuten mit 2:0 eigentlich schon entschieden haben, wirklich beeindruckend.
Ja, Arsenal damit jetzt mit 6 Punkten Vorsprung auf Man City, die sich jetzt auf Platz 2 vorgeschoben haben. Und ja, Gyökeres trifft hier endlich wieder. Ich glaube, insgesamt macht er schon einen guten Job. Also für jemanden, der jetzt wirklich ganz neu ist in der Liga, er ist einfach präsent und er passt einfach perfekt in dieses Arsenal-Spiel. Ne? Er ist einfach extrem physisch, bulliert auch mal hier und da diese Innenverteidiger, wie es immer so schön heißt auf Englisch. Also ist da wirklich sehr, sehr physisch und geht in die Zweikämpfe rein, lässt die Gegenspieler spüren, dass er da ist. Saka extrem gefährlich, Trossard hat mir auch gut gefallen, Declan Rice mit einem sehr, sehr guten Auftritt. Ihr 8. Eckentor, natürlich Ligarekord nach 10 Spielen. Im Moment haben sie fast in jedem Spiel halt einfach so ein Standardtor drin. Und dazu schießen sie auch hier und da noch andere Tore. Und insgesamt, ne, die Defensive war auch hier wieder bombensicher. Ich glaube, Burnley bis zur 71. Minute mit keinem Torschuss. Jetzt seit irgendwie 10 Stunden gegentorlos Arsenal. Und einfach, ja, defensiv überragend, offensiv sind sie nicht so einfach ausrechenbar. Die Standards scheinen nach wie vor schwer zu verteidigen zu sein. Das sieht im Moment sehr stabil aus. Ne? Das sieht einfach sehr stabil aus. Soll man jetzt schon irgendwie fragen, was das kippen lassen könnte? Also was bräuchte es jetzt, damit es nicht mehr so stabil ist?
Viele Verletzungen. Der Schlüsselspieler, ich weiß es nicht. Also mir fällt eigentlich nur das ein. Aktuell sind sie eben so gut, so stabil hinten, haben plus 15 Tordifferenz. Und das eben vor allem, weil die einfach keine Gegentreffer kriegen. Und Gabriel, Saliba, Timber, Kalifiori, das ist brutal gut. Das ist brutal eklig, dagegen zu spielen. Und ich glaube, solange die 4 als Einheit fit bleiben, spielen können, klar, wenn jetzt Gabriel und Saliba mal ausfallen sollten, wird es vielleicht knifflig. Aber dann haben sie halt allein in dieser jetzigen Viererkette mit Kalafiori und Timber 2 gelernte Innenverteidiger, die das füllen können. Also ich sehe einfach nicht, wie die wirklich leiden, weil der Kader so breit ist, so gut. Ich weiß nicht, fällt dir was ein? Also außer Verletzung habe ich keinen Punkt.
Also 9. Pflichtspielsieg in Serie. Ja. Das 7. Spiel in Folge ohne Gegentor insgesamt in allen Wettbewerben. Das sind einfach Zahlen, ich glaube, die kippst du nicht so einfach um. Also da bräuchte es, glaube ich, einen Mix aus vielem, dass es da gerade massiv anders läuft. Natürlich hängen sie nach wie vor an Gabriel, weil halt Gabriel defensiv sehr wichtig ist, aber er ist auch ein Schlüsselspieler bei den offensiven Standards. Ja, und wenn du dann zum Beispiel Gabriel rausnehmen würdest, würdest du hinten was verlieren und vorne bei den so wichtigen Standards. Das würde mir einfallen. Ein Saka ist nach wie vor wichtig. Das hast du auch wieder im Ligapokal unter der Woche gesehen, wo sie gewonnen haben. Da kam er auch erst rein, hat danach getroffen, also wurde geschont, kommt rein und trifft sofort. Also er ist sehr wichtig. Das ist nach wie vor. Aber sie haben halt sich einfach offensiv sehr stark diversifiziert. Sie haben das Risiko auf mehrere Schultern verteilt. Sie haben einen Eze dazugeholt, Madueke, auch wenn er jetzt gerade verletzt ist. Martinelli, Saka nach wie vor und Trossard bekommt immer seine Minuten und liefert ab. Also, ne, du hast ja nicht mehr dieses eine Klumpenrisiko, dass, wenn ein Spieler verletzt ist, sich da die ganze Offensive auflöst. Das haben sie einfach nicht mehr.
Schnelle Frage. Wenn ich für mich Fußball ganz, ganz, ganz runterbreche und vereinfache, ist so eine Faustregel, die ich glaube zu erkennen, wer das bessere Mittelfeld hat, wird in der Tendenz die Spiele gewinnen. Weil da ist es hitzig, da gewinnst du die zweiten Bälle, da entscheidest du das Spiel. Und sie haben mit Tsubimendi, Eze und Declan Rice für mich das Beste der Liga. Und wenn ich mir aus dem gesamten Spielerpool der Premier League einen Dreieck bauen würde, dann kommt da vielleicht ein Caicedo rein für einen Tsubimendi. Ja. Aber viel mehr Änderungen möchte ich da gar nicht machen. Also ich finde das absurd, wie intelligent sie sich auf den Schlüsselpositionen aufgestellt haben. Ist wirklich, wirklich stark. Siehst du es anders? Ich wollte es als Frage formulieren. Würdest du dir das Mittelfeld anders bauen?
Ich würde es genauso bauen, glaube ich. Also Caicedo ist für mich gerade der beste defensive Sechser in der Liga.
Ja.
ESA bringt seine Form von Palace nach Arsenal mit in eine neue Mannschaft. Klar, er ist noch nicht jetzt der absolute Weltspieler, aber ist halt auch eine ganz neue Mannschaft. Und dafür macht er es schon sehr gut. Und Rice, hier auch wieder mit dem Tor, der ist einfach cool. Also einen Rice spielen zu sehen, der ist einfach cool. Der covert den ganzen Platz mit seinen riesigen Beinen, der ist torgefährlich, der hat die Übersicht, der ist zweikampfstark. Es ist stark. Lass mal ganz kurz einfach mal ihre nächsten Spiele durchgehen, ob wir da irgendwas sehen. Jetzt Champions League, ne? Slavia Prag, wir haben die Champions League-Woche vor uns. Sunderland, nächste Woche auswärts, könnte mal ganz spannend werden, ne?
Schon. Also Sunderland macht überhaupt keinen Spaß zu bespielen, dann auswärts. Ich meine, sie hatten jetzt mit Burnley eine ähnliche Aufgabe. Ich glaube schon, dass das Sunderland noch mal mehr Qualität in sich mitbringt. Aber glaubst du wirklich, also man kann jetzt künstlich das ein bisschen hochhypen, aber ich sehe nicht, dass es wirklich gefährlich wird.
Nee, im Moment sehe ich es auch noch nicht. Tottenham, North London Derby steht auch an dem Nest. Also es sind einfach Highlight-Wochen für sie. Und Robin, ich würde sagen, damit auch das hier, glaube ich, gut besprochen. Fazit einfach Arsenal im Moment extrem stark und wir sehen kurz- und mittelfristig keine Risiken am Horizont. Natürlich heißt es nicht, dass sie da einfach so durchmarschieren werden, aber wir bleiben am Ball und wir gehen zu einem möglichen Verfolger, vielleicht sogar zu zwei Verfolgern, dafür vielleicht nicht konstant genug. Auf jeden Fall sind es zwei große Rivalen. Es sind zwei Mannschaften aus London, Tottenham gegen Chelsea. Beide Fanlager immer so ein bisschen mit ein paar Sticheleien. Wer ist größer, wer hat die größere Fanbase etc. Tottenham, eine absolute Fahrstuhlmannschaft innerhalb dieser Premier League-Saison. Also gefühlt sagen wir jede Woche was anderes über Tottenham. Ich glaube, wir bleiben dabei. Thomas Frank finden wir einen sehr, sehr guten Pick für sie. Ja. Und das Match passt auch. Aber trotzdem, Tottenham, die Konstanz zeigen sie nicht. In der Woche ja auch im League Cup rausgeflogen.
Ja, ist das Gegenteil von City. Zu Hause können sie nicht. Also ihre Heimstatistik ist wirklich grausam. Wenn die jede Woche auswärts spielen würden und du rechnest die Punkte hoch, dann kommen die locker in die Champions League. Aber zu Hause fällt es ihnen wirklich schwierig und das ist für die Fans auch schwierig. Also die Stimmung in diesen Heimspielen, die ist wirklich angeknackst, weil sie Woche für Woche, wenn sie dann mal zu Hause auflaufen, nicht gut performen. Und ich mach's kurz, das ist auch die Geschichte dieses Spiels. Sie spielen hier gegen Chelsea, das ist ein direktes Duell. Ich glaube, beide werden sich und bewegen sich in ähnlichen Tabellenregionen. Das heißt, 6-Punkte-Spiel, gerade zu Hause, du musst mit breiter Brust auftreten und das für dich entscheiden. Und am Ende sind das 90 plus Minuten, wo Chelsea eigentlich keinen Zweifel lässt, dass sie hier besser sind. Also es gab kaum Phasen, wo Tottenham gut wurde, es ist immer Chelsea. Und ich fand es echt erschreckend, wie wenig Tottenham entgegenzusetzen hatte.
Ja, also Chelsea hat für mich sehr kontrolliert gespielt, aber auch sehr intensiv. Also die Zweikämpfe absolut angenommen und die Spurs erschreckend ideenlos im Angriff. Ich habe nachher noch einen absolut irren Wert, also wirklich irren Wert bei Tottenham hier. Aber lass uns ganz kurz über das entscheidende Tor sprechen. Am Ende gewinnt Chelsea nämlich mit 1-0 und das Tor fällt nach 34 Minuten, weil Moises Caicedo eine überragende Einzelaktion hat. Gewinnt den Ball an Tottenhams Strafraum gleich zweimal innerhalb von 3-4 Sekunden. Ich weiß nicht, was Tottenham da defensiv veranstaltet hat. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Aber ein Mann, nämlich Caicedo, nimmt da irgendwie 3-4 Spielern quasi den Ball ab in einer Aktion, legt ihn dann noch stark rüber auf João Pedro, der nochmal schaut und den dann links hoch einschiebt. Was für ein Tor der Gegensätze. Tottenham überhaupt nicht da. Und ein Mann, nämlich Caicedo, ist aber hundertprozentig da.
Ich liebe den. Ich finde das unfassbar stark, wie der Fußball spielt. Und diese Aktion fasst auch seine Saison zusammen. Also wirklich in zwei getrennten Situationen aus dem Nichts macht er ein Ein-Mann-Pressing und gewinnt den Ball zweimal. Und beim zweiten Mal bleibt er selber so lange dran, bis er den Ball im 16er querlegen kann, dass João Pedro, der vorher zwei, drei Dinger liegen hat lassen, nur noch einschieben muss. Also es war eine pure Einzelleistung. Er ist der Spieler aus der gesamten Premier League mit den meisten Interceptions, also Balleroberungen. Ich hätte direkt zwei allein in diesem Angriff gesammelt. Ist auch deutlich Spitzenreiter in dieser Statistik, was der defensiv wegackert und dir dann nach vorne auch noch mit Ball an Qualität gibt, ist einfach brutal. Und klar, auch können wir es drehen, Sinnbild dafür, wie wenig Tottenham anwesend war bei diesem Spiel, wie sie sich da überrempeln lassen, zweimal, das darf dir nicht passieren. Trotzdem können wir es auch umdrehen und einfach sagen, Chapeau Caicedo, das habe ich so lange nicht mehr gesehen.
Okay, Robin, bist du bereit für meinen Fakt? Ich bereite ihn kurz vor, ich gebe mir selbst die Vorlage. Tottenham nur mit 3 Schüssen insgesamt hier in diesem Spiel, nur einer aufs Tor. Das ergibt einen Expected Goals-Wert von, Obacht, 0,05. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen von Opta 2012. Der niedrigste Wert. Das heißt, Tottenham war hier offensiv nicht existent.
Also ich habe das Spiel gesehen, ich kann das bestätigen. Ich habe diese Statistik noch nicht gelesen, aber ich finde sie fantastisch, weil es stimmt. Also sie gehen hier mit 3-15 Torschüssen raus, oder Schüssen allgemein. Aber die hatten zero Torgefahr. Also ziemlich gut. Ich bin immer skeptisch bei den Zahlen, aber das ist diesmal angebracht. Um noch ein, zwei draufzusetzen, es gab nämlich einige schlechte Nachrichten für Tottenham. Xavi Simmons wird ein- und ausgewechselt in dieser Partie. Klar, er wird früh eingewechselt, 7. Minute, weil Bergwijn verletzt ist, wird aber wieder rausgenommen. Schon auch ein Unterton mit drin. Dann wird das Team phasenweise ausgebuht. Richtete sich schon teilweise auch gegen den Trainer, wegen der Art und Weise, wie du zu Hause spielst, in einem Derby. Also da war einfach Druck drauf. Konnte nicht dagegen halten. Dann gab es nach dem Spiel noch eine Szene, die in den Medien aufgenommen wurde, wo Thomas Frank die Spieler zu den Fans schicken möchte, trotz des Ergebnisses. Und wirklich darauf beharrt, dass sie in die Kurve gehen, sich dem stellen. Und ja, es gab so ein, zwei Spieler in Persona von Jed Spence und Van de Ven, die fanden das nicht so witzig und hatten da eigentlich überhaupt keine Lust drauf und sind dann einfach schnurstracks am Trainer vorbei, der wirklich vehement auf die einredet und sie gehen straight in die Kabinen, ohne zu den Fans zu gehen. Also auf allen Ebenen ein super gebrauchter Sonntag für Tottenham.
Also diese Szene, Robin, ne? Das sah nicht gut aus. Also Frank sagt offensichtlich irgendwas in ihre Richtung. Also Spence und Van de Ven gehen ziemlich parallel vom Feld. Er sagt irgendwas. Ich glaube, er will auch mit ihnen sprechen. Mhm. Und sie gehen einfach an ihm vorbei. Und ich glaube, einer winkt auch sogar noch ab oder so. Das lässt einen Trainer auch, was so eine Autorität angeht, ganz schlecht aussehen. Und das kannst du auch nicht mit dem machen lassen. Das wissen wir auch, weil das sehen alle Spieler. Und das untergräbt total die Autorität des Trainers. Und das darf sich der Trainer nie gefallen lassen. Deswegen, ich wäre überrascht, wenn es da intern keinerlei Konsequenzen gäbe.
Intern ja. Ich glaube aber nicht, dass Thomas Frank ein großes Ding rausmachen wird. Er hat es auch nach der PK relativ, er versucht runterzuspielen, hat es aber gut kommuniziert, wo er gesagt hat, ja, Emotionen kochen hoch, wir sind alle brutal enttäuscht. Gerade Van de Ven und Jed Spence, die beiden Betroffenen, spielen halt bisher eine richtig gute Saison. Und hat auch gesagt, macht es nicht größer, als es ist. Das wird sicherlich intern besprochen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir nicht über Spielsuspendierungen oder Sonstiges da reden.
Das glaube ich auch nicht, aber wir haben ja auch Klopp im Interview gehört vor einer Woche oder vor ein, zwei Wochen und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, doch, also ich glaube, intern passieren dann doch häufig Dinge, die einfach intern bleiben bei gut gemanagten Vereinen, wo man einfach nachher nichts mehr von hört, aber die machen da schon was draus häufig. Also die lassen dann die Dinge nicht einfach im Sand verlaufen, diese Spitzentrainer, sondern die reden das auch schon, die bereden das vor der ganzen Kabine notfalls und die werden die auch hinstellen und die werden die auch schlecht aussehen lassen vor der ganzen Kabine, wenn es sein muss, weil die Autorität ist eben einfach was Wichtiges im Fußball, ne? Das ist so.
Ja, es ist Tatsache. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also gerade in diesen Heimspielen ist die Stimmung einfach brutal schlecht. Es gibt viele Statistiken, die das untermauern, gerade die Offensive. Thomas Frank hat in derselben PK dagegen gehalten, hat gesagt, ja, wir haben da im Moment Probleme, aber gebt uns Zeit, die Jungs müssen sich einspielen. Jetzt war man Kolumuani vorne drin, am Anfang der Saison war es Richarlison, du hast die Madison-Verletzung, also da ist schon viel, was ich finden muss, wo er nochmal darauf hingewiesen hat und er hat das Versprechen gegeben, bei all seinen Stationen wurden viele Tore gemacht und das wird auch in Tottenham passieren. Also große Worte und Worte, die wir brauchen, weil das Tottenham auf diese Art und Weise zuzugucken hat wirklich keinen Spaß gemacht.
Nächste Woche spielen sie bestimmt wieder alle Sterne vom Himmel, so wie wir sie kennen. Deswegen würde ich jetzt nicht zu tief auf sie eindreschen hier, weil einfach wirklich eine Wundertüte und sie haben wirklich super Auftritte dabei und dann absolut erschreckende Auftritte wie hier. Damit ist jetzt Tottenham Fünfter und Chelsea ist punktgleich mit ihnen nach dem Spiel. Also Tottenham hätte wirklich wegspringen können von ihnen auf 6 Punkte weg und jetzt bist du eben punktgleich. Ne? So schnell ist der Fußball. Also 5 und 6 Tottenham. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zu den Ergebnissen über und schauen danach aber noch auf einige Spiele, weil es gab noch hier und da ein paar Besonderheiten. Crystal Palace schlägt Brentford mit 2-0 und dann sind wir auch schon beim nächsten Spiel, weil Nottingham und Man United sich mit 2-2 trennen und es war einiges los. Führungswechsel, Spannung hier und da, nicht schlecht.
Ja, United in Form. Also wir haben es ja besprochen, irgendwie das ganze Ding hat sich gedreht, das Narrativ war jetzt sehr positiv. Und dann triffst du auf Nottingham, die eben immer noch unten drin stehen. Nur Espirito Santo, sondern natürlich Son Dijk.
Genau.
Ja. Genau. Kann man durcheinander kommen, gab jetzt viele, viele Trainerwechsel. Aber natürlich Son Dijk, ein bisschen unter Druck, da jetzt langsam Ergebnisse zu liefern. Deshalb auf beiden Seiten gut was drauf. Und dann war es eben ein spannendes Spiel. Erst Casemiro, der trifft, dann Gibbs White und Savona, die auf 2-1 für Nottingham stellen können. Und dann ist es ein Volley von Amad Diallo, der das 2-2 bringt. Sehr, sehr sehenswerter Ausgleichstreffer. Mit links 18, 19 Meter. Am Ende hat er noch die Riesenchance, wo dann auf der Linie geklärt wird. Also einfach aus rein objektiver Sicht super viel Spaß dabei zu gucken.
Ich glaube, wir hatten da beide gerade den gleichen Denkfehler. Ich war auch noch irgendwie mental gerade bei Nuno. Kann aber auch an unserer Vorbesprechung liegen, dass wir da noch über West Ham gesprochen haben. Deswegen, ja, bei den ganzen Trainerwechseln, Leute, auf jeden Fall kann man da schon mal den Überblick verlieren. Sean Dyche hier mit seinem Trainerdebüt quasi an heimischer Stätte mit einem 2-2. Am Ende waren die Fans auch, glaube ich, zufrieden von Forest. Da gab es auch schon einige Pfiffe hier während des Spiels. Aber ja, danach noch mit einer guten Reaktion, glaube ich, für sie. Und Sean Dyche bringt auf jeden Fall, glaube ich, gerade vieles in richtige Bahn. Er lässt sie ein bisschen stabiler stehen, finde ich. Das ist nicht mehr so ein Harakiri wie noch vorher unter Ainge zum Beispiel. Deswegen machen sie es gerade auf jeden Fall ein bisschen besser. Arsenal schlägt Burnley mit 2-0 auswärts. Brighton schlägt Leeds mit 3-0. Fabian Hürzeler genial unterwegs. Und Danny Welbeck. Ja, also Leute, guckt euch auf jeden Fall hier die Extended Highlights an. Danny Welbeck kann hier 7 Tore schießen, schießt am Ende 1 und damit auch schon, in beeindruckender Form, der Mann. Unglaublich.
Ja, Woche für Woche. Also es ist Old Man's Game. Er ist wirklich wichtig für Brighton. Hat der insgesamt immer eine super junge Truppe. Hürzeler und Brighton allgemein. Und Welbeck vorne drin tut ihn richtig gut. Und aktuell trifft er wirklich in jedem Spiel, wo der antritt.
Ja, so kurz kann man es fassen. Fulham schlägt Wolverhampton mit 3-0 und sorgt daneben für die Trainerentlassung. Wir hatten es hier bei uns in der Folge von Vitor Pereira. Wir sind gespannt, wer ihm nachfolgt. Chelsea schlägt Tottenham auswärts mit 1-0. Liverpool schlägt Aston Villa mit 2-0. West Ham schlägt Newcastle mit 3-1. Und da sind wir dann eben bei Nuno Espirito Santo. Bei West Ham eben mit einem ganz, ganz wichtigen Dreier hier aufwartet. Das auch nicht unbedingt zu erwarten, ne, gegen Newcastle, die ja auch eher oben anzusiedeln sind. Und Newcastle geht hier sogar in Führung, aber dann schießt sich West Ham wirklich den Frust von der Seele zu Hause und am Ende echt mit einem sehr, sehr starken Auftritt. 3-1.
Ja, wie wichtig war das? Da bin ich gedanklich schon zu Nuno gesprungen, weil dieses Spiel war extremst, extremst wichtig für die Hammers. Am Ende sind es Paqueta, ein Eigentor von Botman und Suchek, die dann eben das 3-1 für West Ham nach Hause bringen. Auf der anderen Seite Newcastle, du sagst es, eigentlich oben zu verorten, sind mittlerweile auf Platz 13 gerutscht. Ja. Also auch da Eddie Howe und Newcastle, bisher noch keine richtig runde Geschichte in dieser Spielzeit. Aber für West Ham nach all den letzten Wochen, nach all der Kritik, nach all den wirklich blutleeren Auftritten, denen jetzt einen Heimsieg zu geben, ich glaube, das war auch psychologisch einfach sehr, sehr wichtig.
Im letzten Sonntagsspiel hat dann gerade Man City Bournemouth eben mit 3-1 geschlagen. Und am Montagabend sehen wir noch die Partie zwischen Sunderland und Everton. Die ist dann um 9 Uhr. Und Robin, wer ist dein Spieler des Spieltags?
Kurz und schmerzlos. Er muss es auch ab und zu werden. Ist so ein Quotenpick. Ich nehme Erling Haaland mit den 2 Toren, mit den 13 Saisontoren. Muss er hier in unserer Auszeichnung einfach mal wieder vorkommen. Und deswegen schmeiße ich ihn rein. Ja, wenig zuzusagen, haben wir schon besprochen. Einfach phänomenal.
Ja, ich nehme einfach Danny Welbeck. Also wirklich, wie fit der Mann noch mit Mitte 30 ist und auch wie torgefährlich. Football is a young man's game, heißt es ja eigentlich. Aber er beweist uns eben immer wieder das Gegenteil. Deswegen absolut brillant. Ja, Leute, auf jeden Fall, wenn ihr mehr von diesem Podcast haben wollt, dann schaut doch auf Social Media vorbei, auf Instagram und auf TikTok, weil da werden wir jetzt wieder mal versuchen, die Reels und die Inhalte hochzufahren. Vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Reel von Robin Held, der sich da mal heranwagt. Ich glaube, wir wünschen ihm alles, alles Gute dabei. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Bei YouTube, wie gesagt, könnt ihr uns auch per Video ab sofort immer zuschauen. Das ist doch auch ein ganz nettes Angebot. Und bei Spotify, Apple Podcasts auf jeden Fall ein Abo dalassen und uns mit 5 Sternen bewerten. Das hilft uns auch, noch mehr Leute zu erreichen. Ansonsten abonniert uns, teilt uns und empfehlt uns euren Freunden und hört uns nächste Woche wieder, wenn es da heißt, herzlich willkommen bei Radio England.
So sieht's aus. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Die neue Folge von Radio England, immer sonntags nach dem Premier League Spieltag. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.